herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Heute wieder, wie immer, mit meiner Sparringspartnerin
Angie, hi.
Und mit mir, Nicole Staudinger. Wir haben heute ein paar technische Probleme. Die Eifel meldet irgendwie, Internet hat heute keine Lust. Deswegen sollte die Tonqualität eine andere sein, als ihr das gewohnt seid. Bitte seht uns das nach. Nichtsdestotrotz haben wir eine wunderbare Folge vorbereitet. Das heißt, ich habe gar nichts vorbereitet, die Angie. Und es geht um Weihnachten, richtig?
Es geht um Weihnachten, weil wenn diese Folge erscheint, dann ist der 4. Advent, sprich der 22. Dezember, 2 Tage vor unserem Heiligen Abend. Ist echt total außergewöhnlich. Wir können ja vielleicht ganz kurz nochmal sagen, ne, wir sehen uns nicht. Also normalerweise sehen wir uns ja wenigstens, wenn wir nicht beieinander sitzen. Jetzt hören wir uns nur.
Ja.
Und sprechen ins Mikro. Und das in der letzten Folge 2024. Kriegen wir aber hin.
Ja, natürlich. Also, wenn das die größte Herausforderung in diesem Jahr war, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
Dann haben wir alles richtig gemacht, genau. Bevor wir aber mit dem Thema Weihnachten und eben auch Neujahr loslegen, das sind so unsere beiden Special-Themen heute, möchte ich noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema Post an uns. Ganz, ganz lieben Dank. Wir bekommen wirklich nach wie vor unendlich viele Mails an hallo@nicolestaudinger.de mit euren Themen, Problemen, Fällen, aber auch mit Feedback. Und ich glaube, es gab zu keiner Folge so schnelles und dann doch intensives Feedback wie zu unserer letzten Folge, als es um das Thema Alkoholkonsum ging.
Ach, hör doch auf.
Ja, ja, du erinnerst dich ja vielleicht. Ne? Das war die von uns genannt Katharina, die berichtet hat, dass sie sich Sorgen macht um ihre Freunde. Und schön ist, dass auch die Katharina uns nochmal geschrieben hat. Aber ich fange mal mit dem Feedback an von einer weiteren Hörerin. Sie schreibt noch, sie braucht keinen Alias-Namen, weil es sowieso eine Art Sammelbegriff eines sehr typischen Namens ist. Und zwar die Sabine hat uns geschrieben. Hallo Nicole, hallo Angie. Ich habe soeben in eurer Folge 61 gehört, wie ihr über Katharina gesprochen habt, die sich Sorgen um den Alkoholkonsum eines Paares macht, mit dem sie offenbar eng befreundet ist. Ich bin sehr betroffen darüber, wie ihr diesen Fall eingeordnet habt. Die geschilderten Alkoholmengen sollte man den Trinkenden gewiss nicht vorhalten oder gar vorwerfen. Doch sie sind erheblich und bedenklich und illustrieren meiner Einschätzung nach gut, weshalb Katharina sich Gedanken macht. Die Vergleiche des Konsums von Alkohol mit denen von Süßigkeiten, Sport sind meiner Meinung nach vollkommen unangemessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr so wenig über eine abhängige machende Droge bzw. ein gefährliches Nervengift wisst, welches allein in der deutschen Gesellschaft für millionenfaches Leid und atemberaubende Folgekosten verantwortlich ist. Falls sich jemand intensiver damit befassen möchte, empfiehlt sie uns noch weitere Podcasts und Videos, die wir uns dazu anschauen dürfen oder sollen. Ich hoffe, dass eure heutigen Anmerkungen zu diesem Thema lediglich der Gedankenlosigkeit geschuldet sind und wünsche euch bei der Behandlung der weiteren Themen in eurem Podcast künftig mehr Erfolg.
Ah, super. Okay, also erstmal großartig, Angie, dass du das vorliest. Was hat sie denn für eine Idee für die Kommunikation?
Keine.
Ah.
Sie empört sich lediglich darüber, wie wir das eingeschätzt haben. Und ich habe das bewusst, weil ich suche ja, eigentlich lesen wir alles an Feedback vor, was reinkommt. Und ich fand das gut, weil es gab auch noch eine E-Mail dazu, die lese ich auch nochmal ganz schnell vor, weil sie ja sehr kurz ist, und schrieb noch eine Stammhörerin, die schreibt uns auch ganz häufig. Hallo Nicole, hallo Angie, höre gerade den 61. Podcast zum Thema Alkoholkonsum der Freunde. Ich hatte direkt den Auftrag Frage verstanden. Sie konnte nicht einschätzen, ob es sich bei der regelmäßigen Konsum schon um Alkoholismus handelt und dass sie Sorge um die Freunde hat. Der Tenor der Kontrolle oder Bewertung war für mich nicht vorhanden. Alkohol ist aus meiner Sicht was anderes als Süßigkeiten oder Sport. So. Also am meisten hat man sich, glaube ich, darüber echauffiert, dass wir, beziehungsweise auch ich expliziert, es ja verglichen habe mit allem, was man eben zu viel macht. Und da ging es ja um die weitere Ebene, dass alles, was zu viel gemacht wird, eventuell aus dem einen oder anderen Blickwinkel unterschiedlich zu bewerten ist. So, da sind wir aber beim ganz interessanten Aspekt, ne, der Kommunikation eigentlich. Und ich lese auch direkt von der Katharina, also um die es eigentlich geht, die uns dann auch nochmal geschrieben hat. Danke, dass ihr mein Thema in der letzten Podcast-Folge besprochen habt. Im ersten Moment war ich ganz schön erschrocken über euer Feedback. Aber wenn ich meine erste Mail an euch nochmal lese, steckt in keinem einzigen Satz, dass ich mir wirklich große Sorgen um unsere Freunde gemacht habe oder mache. Auch nur deshalb habe ich den Alkoholkonsum überhaupt ansprechen wollen. Es liegt mir völlig fern, Mitmenschen zu kritisieren oder zu berichtigen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber hier geht es um eine ernstzunehmende Krankheit. Es ist schmerzhaft zu bemerken, dass aus fröhlichen und guten Freunden, die gerne mal ein Glas Wein zwitschern, Menschen werden, die man so nicht mehr mit denen vor 10 Jahren vergleichen kann. Buch habe ich nicht geführt über ihren Konsum. Damit wollte ich nur für euch verdeutlichen, dass es nicht nur zwei Gläser Wein am Abend sind, die auch ich im Übrigen sehr gerne hin und wieder mit Genuss konsumiere, sondern dass es wirklich in die Richtung Alkoholismus geht und dass es eine schwere Krankheit ist, die nicht heilbar ist. Alkoholiker ist man sein Leben lang mit und ohne Alkohol. Ein Sportler wird auch immer ein Sportler bleiben, aber kann damit aufhören. Meine Mail war wohl einfach zu kurz und zu nüchtern gefasst. Abschließend sieht man mal wieder, wie heikel es ist, dieses Thema anzusprechen. Die Meinungen gehen hier in eine Grätsche schrecklich weit auseinander. Vermutlich trifft man nie den richtigen Moment oder Ton, um eine Suchtkrankheit zu besprechen bzw. diesen Hilfe anzubieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Suchtkranker sagen wird, danke Schätzelein, ich denke mal drüber nach, der weiß es selber schon genau und wird eh alles abstreiten und mir die Freundschaft kündigen. Es sind nicht nur Gummibärchen, Handy oder Sport, es ist Alkohol, der richtig krank macht. Eure Meinung hat mir dennoch unheimlich geholfen. Vielen Dank dafür.
Ach, wie spannend, Angie, ne?
Total spannend.
Und nochmal, ich hoffe, das nehmen auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen wahr. Ich hoffe zumindest, dass wir nicht so rüberkommen. Nirgendwo geben wir ja für uns an, dass wir den heiligen Gral der Kommunikation gefunden haben, ne? Oder dass das, was wir sagen, ein päpstliches Pamphlet ist und in Stein gemeißelt ist. Deswegen finde ich es ganz, ganz super. Und das, was die Katharina schreibt, es zeigt, wie schwierig die Ansprache ist. Womit ich mich immer ein bisschen schwer tue, ist mit so einer ersten Mail, die ja schon ordentlich ins Eingemachte geht, ne? Ist es eurer Gedankenlosigkeit geschuldet? Das würde ich jetzt mal tatsächlich von mir weisen und sagen, es ist ein Versuch. Also, ihr Lieben, was wir hier starten, ist ein Versuch, Probleme anzusprechen. Und das kann mal klappen und mal nicht. Und ich glaube, wir haben schon regelmäßig den Versuch zumindest gestartet, immer wieder zu sagen, wir sind keine Psychologen und keine Psychologinnen. Wir können hier nur den Versuch starten. Ob das dann immer so richtig ist, weiß ich nicht. Jetzt versuche ich gerade noch mal reinzufühlen in diese Tatsache, ein zu viel ist immer schlecht. Natürlich, Alkohol ist ein Nervengift, das ist auch bei uns angekommen. Ich weiß, dass es ist toxisch, auch in den kleinsten Mengen übrigens schon toxisch, gar keine Frage. Inwieweit Zucker damit reinspielt, ich glaube, da könnten wir auch nochmal Fachleute sagen, die würden sagen, ja, es ist vielleicht kein Nervengift, aber so ganz weit weg sind wir davon nicht. Aber das Fass will ich gar nicht aufmachen. Was ich eher
aufmache. Darum ging es ja im Übrigen auch gar nicht. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Es ging ja nur um den Vergleich von zu viel.
Ja, ganz genau.
Von allem zu viel nicht gut ist.
Richtig.
Es war kein einziger direkter Vergleich zum Thema Alkohol. Ich finde es sehr spannend, dass die Leute sich wieder das raus, ne, so rauspicken nach dem Motto, Gott, die verharmlosen Dinge. Ich kann das nicht fühlen. Ich kann mich dafür auch gar nicht, ich würde das auch nicht zurücknehmen, diesen Vergleich, weil ich glaube, wenn man das in der Abfolge gehört hat, wir haben ja den Versuch zu sagen, was kann man tun? Es gab ja auch den Ansatz der guten Kommunikation für dieses Thema. Der Punkt war nur das Zählen und dieses, wann bin ich berechtigt, jemanden nochmal für andere Dinge zu verurteilen, wenn ich einfach nur meine Sorge loswerden möchte. Weil darum geht's ja. Du bist in Sorge, Katharina. Dann mach deiner Sorge Luft, spreche es direkt an und der Rest, alles was damit zu tun hat, entweder du fühlst dich dann verpflichtet, diejenigen auch wirklich in Therapie zu bringen. Also du nimmst dich der Aufgabe an, die Leute in eine medizinische Therapie zu bringen. Das kann man ja auch, ne, sich dieser Aufgabe annehmen und gucken, wie es ankommt. Also so, darum ging es. Es ging ja um das Thema leichte Übergriffigkeit in Beurteilungen von, was ist für wen zu viel.
Ja, absolut. Und wenn wir die Sorge nach vorne stellen, ist erstmal alles erlaubt. Punkt. Was ich ganz schade finde, ist, es ist völlig richtig, uns so eine E-Mail zu schreiben, kann jeder gerne machen. Wie gesagt, wir lesen sie auch vor. Wir sind ein Kommunikationspodcast und das dann so ohne Idee, wie man es selber gelöst hätte, das vermisse ich so ein bisschen in der ersten.
Ja, ich auch. Aber wie gesagt, das können wir auch einfach mal so stehen lassen.
Ja, machen wir.
Und das war unser Einstieg in die Folge, in der es ja um auch eine ganz, ganz, ganz brenzlige Zeit geht, wenn es um das Thema Alkohol geht. Deshalb fand ich es eigentlich auch einen schönen Verbindungsanker, weil auch gerade ja in Richtung Weihnachten und Neujahr beziehungsweise Silvester der ein oder andere in der Familie, Freundeskreis auch mal gerne vielleicht mehr Alkohol trinkt als sonst und es dann zu schwierigen Gesprächen kommt, oder? Wie siehst du das, Nicole?
Bestimmt. Also ich kann hier nur für meinen kleinen Kosmos sprechen. Das Thema haben wir nicht. Aber ich bekomme das ja mit aus den ganzen Presseanfragen und so, die wir ja immer um Weihnachten wirklich enorm haben, wenn es um Schlagfertigkeit zur Weihnachtszeit geht. Und da ist immer die Sorge dabei, ja, und wenn dann zu viel Alkohol getrunken wird, dann ja.
Ja, oder wenn Menschen auch ohne Alkohol komische Fragen stellen.
Ja.
Warum ist das eigentlich so, dass das Thema Schlagfertigkeit rund um Weihnachten eine ganz besondere Bedeutung hat?
Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also erstmal glaube ich gar nicht, dass Schlagfertigkeit eine besondere Bedeutung hat. Ich glaube, wir sind hier komplett in der Kommunikation drin, denn an Weihnachten sitzt ja die Familie zusammen. Ne? Da ist Schlagfertigkeit vielleicht ein begleitender Aspekt, gerne immer humorvoll, aber die Kommunikation ist da eigentlich viel, viel tiefer gehend. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Erwartungen einfach so unglaublich hoch sind. Da sieht man sich einmal im Jahr, kommen Tante, Onkel, Cousine, Cousins alle zusammen und in diesen 2 Tagen oder 3 Tagen soll dann ein total harmonisches Fest gefeiert werden. Unterhalb des Jahres hat man vielleicht wenig Kontakt. Dass das quasi schon zum Scheitern verurteilt ist, liegt ja ein bisschen auf der Hand. Und weil so viele Befindlichkeiten und so viele Generationen zusammenkommen. Wenn der Onkel Herbert kommt, der vielleicht 1950 oder 1940 geboren ist, hat der noch eine andere Weltansicht als die junge Frau, die irgendwie 2005 geboren ist. Und die gilt es übereinander zu bringen.
Ja. Oder eben auch nicht. Du hast ja jetzt, wie du eben schon gesagt hast, in den letzten Wochen ein paar Interviews dazu gegeben und auch quasi ein paar Fälle zusammengetragen zum Thema Schlagfertigkeit. So aus deiner Erinnerung heraus, was sind denn so die 3 häufigsten Dinge in der Kommunikation rund um Weihnachten, wo es eventuell entweder Schlagfertigkeit oder der guten Kommunikation nötig ist?
Die Top 1 der Sachen, die Leute oder die Frauen insbesondere sprachlos zurücklässt, ist die Frage, wann kommen denn die Enkelkinder? Wann kommt denn endlich mal ein Enkelkind? Wann kommt denn das 2. Enkelkind? Wann kommt denn das 3. Enkelkind? Die Frage, warum der Bauch noch nicht rund ist oder aber, und das finde ich das Witzige, warum der Bauch denn schon wieder rund ist, steht auf Platz Nummer 1. Und das zeigt ja auch so schön immer wieder, wie du es machst, es ist offensichtlich verkehrt.
Auch rund vom Essen, oder?
Das auch, aber das ist das Nächste. Huch, hast du zugenommen? Huch, hast du abgenommen? Huch, warum bist du denn so rund geworden? Hui, du bist aber ganz schön schmal geworden.
Das ist, also, du siehst aber müde aus.
Du siehst, ja, das ist aber Weihnachten noch nicht auf Platz 3. Auf Platz 3 ist die Frage, warum denn kein Fleisch? Oder warum denn schon wieder Fleisch? Es ist immer die beiden Sichtweiten und die Tatsache, dass du es einfach nicht übereinbekommst. Warum denn kein Alkohol? Warum denn so viel Alkohol? Das finde ich jedes Jahr so witzig daran. Ich habe genauso viele E-Mails, die sagen, der Onkel Herbert will immer nur Fleisch haben. Und ich habe genauso viele E-Mails, wo der Onkel Herbert fragt, warum gibt es denn eigentlich kein Fleisch mehr?
Ja, oder auch das Geschenkethema, ne? Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile ein großes, ne? Zu viel Geschenke, zu wenig Geschenke.
Ja, ganz neu ist auch die Frage nach nachhaltigen Verpackungsideen. Auch. Man glaubt das gar nicht, wo überall Schlagfertigkeit da gefragt
wird. Wenn man keine nachhaltige Verpackung gewählt hat.
Ja,
oder
warum man eine nachhaltige Verpackung gewählt hat, ja? Dass dann die Oma sagt, warum fühlt sich das denn so komisch an? Das hat sich aber all die Jahre anders angefühlt.
Das ist aber kein schönes Papier.
Oder wenn eben anderes Papier, warum denn kein nachhaltiges Papier? Da habt ihr aber nicht gut genug drüber nachgedacht. Was ich damit sagen will, ist, wir schaffen das nur mit einem großen Herzen. Also anders geht es nicht.
Ja, was ist denn die Top 2? Jetzt hast du Top 1 und Top 3 genannt.
Nee, das war in der Reihenfolge.
Ach so, war in der Reihenfolge.
Kinderfrage, okay. Fleisch, Alkohol und jetzt wie gesagt nachgelagert all diese natürlich politische Sachen, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist natürlich ganz
sollte man eigentlich auch ausklammern, nicht nur aus dem beruflichen Kontext. Ich finde auch an Weihnachten sollte man das ausklammern.
Ja, aber wo fängt die Politik an? Wo fängt die Politik an? Wo hört
Vielleicht sollte
auf?
Man so Hausregeln aufhängen, bevor man die Familie... Ich habe jetzt mitbekommen aus dem direkten Umfeld, dass auch ein ganz großes Diskussionsthema schon wirklich meinungstrübend über wann kommt jetzt welche Großeltern an welchem Tag zuerst? Wenn man sich also als Paar vorbehalten hat, zu sagen, ihr Lieben, ne, dies gehört jetzt uns, das Heiligabend, wir sind eine eigene kleine Familie, aber gerne sehen wir uns dann am ersten und oder am zweiten Weihnachtsfeiertag oder vielleicht auch mal zwischen den Tagen, dass dann richtiger Battle besteht zwischen wann kommt wer zuerst und zusammen geht gar nicht. Also das ist schon hammerhart, was da so für Aufgaben entstehen.
Und wollen wir mal ganz kurz festhalten, es ist ja ein christliches Fest.
Ein Fest der Liebe.
Ja, und wenn man doch sagt, wir haben da den christlichen Gedanken dabei, dann kann doch eigentlich der Gedanke, mit denen zusammen geht da nicht. Antje, das passt doch nicht.
Naja, aber ich frage mich jetzt, wie viele wirklich diesen christlichen Gedanken dahinter nochmal reflektieren.
Ja, und deswegen könnte man das ja mal machen, ne?
Nicht nur zum Weihnachtsgottesdienst laufen, sondern eben auch den christlichen Gedanken transferieren. Das fände ich ganz gut.
Ich sage es jetzt mal übertrieben. Ich nehme in Kauf, dass wir jetzt wieder böse E-Mails bekommen. Setzen sich in die Kirche, holen sich den Segen ab und gehen raus und wünschen den Nachbarn kein schönes Fest. Habe ich alles live erlebt. Komme ich nicht mit klar. Sorry. Das ist für mich eine Doppelmoral. Aber jetzt schweifen wir ab. Wird soll ja eine schöne Weihnachtsfolge werden. Hast du nicht noch was Schönes für uns?
Nee, also das Thema bringt ja meistens eigentlich mit sich, dass man einfach gut gewappnet ist. Wenn du so ein allgemein, also ich weiß, das ist nicht so unser Ding und das ist auch sicherlich nicht das, was für alle gilt, aber wenn man so einen allgemeinen Tipp mit in die Weihnachtszeit geben wollen würde für das Thema Kommunikation und Schlagfertigkeit, würde dir jetzt was spontan wahrscheinlich zu einfallen, oder?
Ja, natürlich. Für mich ist die Frage, was will ich hier so entscheidend, wie eh und je, was will ich für die Feiertage? Und da kann ja auch dabei sein, wenn jetzt kommt wieder das große Herz, dass ich sage, ich will auf keinen Fall, dass der Onkel Herbert alleine feiert. Dann muss ich aber in Kauf nehmen, dass der vielleicht Zoten ablässt. Ich für meinen Teil komme aber besser damit zurecht, da 2 Tage lang humorvoll mit umzugehen, als in Kauf zu nehmen, dass jemand alleine feiert. Mit anderen Worten, einen Tod muss ich sterben. Authentisches Reinfühlen, was ist mein, was will ich? Und da kann auch dabei sein, dass ich sage, die Tante Lisbeth, für die ist die Türe 350 Tage im Jahr offen. Weihnachten gehört nicht dazu. Auch das ist möglich. Ich bin nur raus bei, bin ich froh, dass die Tage jetzt vorbei sind. Das ist nicht meine persönliche Haltung. Also was will ich? Streicht das Aber durch ein Und, Humor und Liebe. Und dann ist man da aus meiner Sicht ganz gut mit aufgestellt.
Ja, und weil es aber zu 99% wieder zu sehr, sehr, sehr lustigen oder auch prekären Situationen kommen wird an diesen Weihnachtstagen, hört doch mal genauer hin. Und wenn euch was einfällt, wo ihr besonders schlagfertig oder gut kommuniziert habt, dann sammelt das doch mal und schreibt uns das trotzdem und dann machen wir einfach Anfang des nächsten Jahres eine kleine Recap-Folge dazu. Also nur einen kleinen Part, keine ganze Folge. Würde mich aber mal interessieren, was so im Live-Erlebnis nochmal alles dann doch natürlich stattfindet.
Tolle Idee, ja.
Oder? Und weil wir dann ja direkt ins neue Jahr starten, Nicole, ne? Mit ganz, ganz vielen guten Vorsätzen. Das ist ja auch ein Thema, das hat uns dieses Jahr sehr viel beschäftigt, einfach auch aufgrund deines neuen Buchs. Bin fast fertig, muss nur noch anfangen. Da geht es ja um das Thema Aufschieberitis. Und was wird mehr aufgeschoben, also oder gibt es noch irgendwas anderes, was mehr aufgeschoben wird als die Neujahrsvorsätze?
Ja, nee, ne? Vermutlich nicht, nee. Nee. Steuererklärung
warum
vielleicht.
Warum ist das so? Ja, die Steuer, gut, okay. Die good old Steuererklärung. Apropos. Der Laubbläser ist wieder da. Hey, auch zum Jahresabschluss ist er hier in Köln. Und besucht uns um 10.30 Uhr. Ah, Martin liebt's. So, also, die Neujahrsvorsätze. Was hat's damit auf sich? Und warum schieben die Leute das so gerne? Beziehungsweise, was hast du da für einen Ansatz für dich?
Also, was hat es damit auf sich? Vermutlich ist es so dieser, also, ich kenne diesen Grundgedanken noch aus Schulzeiten, wenn ein neues Schuljahr angefangen hat und ich ein neues Heft hatte in jedem Fach. Kannst dich daran noch erinnern, dass du denkst,
ja,
ab jetzt mache ich es ordentlich. Jetzt ist nochmal alles auf Null gesetzt, so ein Reset und jetzt mache ich es ordentlich. Wie lange hat man so eine ordentliche Heftführung beibehalten? Also ich glaube, ganz viele Freunde und Freundinnen gehabt, die haben das immer ordentlich gehabt. Bei mir war halt nach 3 Wochen spätestens wieder Schluss. Und so ähnlich fühle ich das auch immer noch bei den Neujahrsvorsätzen. Ich habe keine mehr. Ich habe höchstens maximal Wünsche, aber Vorsätze habe ich keine. Ich glaube, es ist dieser wirklich dieser Startschuss an Silvester, dass du sagst, so jetzt widme ich mich dem nochmal. Jetzt soll alles besser werden. Und im Schnitt deutschlandweit gesehen, habe ich mal eine interessante Untersuchung gelesen, halten die bis zum 17. Am 17. Januar sind sie alle wieder im Mülleimer.
Vergessen.
Aha.
Mhm. Wie kann man das Ganze denn anders angehen? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Dinge, die ich verändern möchte und mache es vielleicht an Neujahr fest. Was gäbe es denn da an Dingen, die ich tue?
Welche Überschrift dahinter steckt? Also auf Platz 1 der guten Vorsätze bei den Deutschen ist weniger Stress. Das steht ganz oben. Das ist dann gefolgt von mit dem Rauchen aufhören zum Beispiel, auch weniger Alkohol trinken, mehr Freunde sehen, mehr Sport, gesünder ernähren, weniger Zeit am Handy. Das sind so die klassischen Neujahrsvorsätze.
Abnehmen doch auch.
Abnehmen,
ne?
Selbstverständlich. Oder? Abnehmen natürlich auch. Einmal, dass wir uns klar machen, dass unser Gehirn da gar nicht immer so auf unserer Seite ist. Das fand ich ja in der Buchrecherche wirklich auch so total spannend. Unser Gehirn ist einfach erstmal auf der Suche nach den leichten Möglichkeiten und das will Dopamin haben. Man schüttet Dopamin bei mehr Sport aus nach 30 Minuten. Das Handy braucht da 2 Sekunden für über Katzenvideos. Das heißt, wir müssen da einmal uns selber auf die Schulter tippen und sagen, alles klar, ich bin hier vergnügungssüchtig, mein Gehirn will das so. Ich muss da wirklich schon gut Herrin über mich selbst sein, um mich dagegen zu wehren. Und ich finde einfach schön, dass man sich, wie gesagt, die Überschriften dahinter anguckt. Weil weniger Stress könntest du ja zum Beispiel mit mehr Bewegung wunderbar in Einklang bringen. Ja? Und mein Tipp, ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, deswegen hole ich jetzt nochmal einen Tipp raus, ist weniger haben, dafür mehr sein. Und dann auch davon ausgehen, ich bin das schon. Also angenommen, der Vorsatz heißt jetzt nicht, ich will mehr Sport machen, sondern der Vorsatz heißt, ich will im nächsten Jahr eine fitte Person sein. Dann ist in meinem Kopf die Annahme, alles klar, ich bin das schon. Fake it till you make it. Und jede Entscheidung, die ich dann treffe, wird ganz kurz nochmal von dieser Perspektive her neu gedacht. Dass ich dann überlege, okay, wie würde denn jetzt eine fitte Person agieren? Ah ja gut, die würde wahrscheinlich die Treppe nehmen und nicht den Aufzug. So wäre meine Herangehensweise in aber wirklich aller Kürze.
Ja, und eben auch nachzulesen in deinem Buch. Ist ja vielleicht auch noch ein kleiner Weihnachts-Geschenk.
Oder nachzuhören
an der
im
Stelle.
Hörbuch.
Nachzuhören, auch im Hörbuch. Ja, richtig. Richtig. Also du hast ja auch gesagt, du machst gar keine Neujahrsvorsätze mehr. Du nimmst dir aber noch Dinge vor, aber die sind unabhängig vom Jahreswechsel.
Ja.
Ne? Aber natürlich ist das irgendwie alleine so vom Gefühl her immer ein ganz guter Zeitpunkt, ne? Dinge ändern zu wollen. So. Ich finde ja auch ganz schön, vielleicht auch das nochmal, diese Euphorie, die man verspürt, die ist ja eigentlich toll, ne?
Ja,
so
natürlich.
Dieses, oh, jetzt und jetzt gehe ich das an. Also für mich, ich selbst gesprochen, fühle dann schon immer so eine Extraportion Energy, wo ich so denke, jetzt zieh ich's durch. Und dann passiert irgendwas dazwischen, was ich nie wirklich ergründe, aber es passiert halt, dass die Dinge wirklich in Vergessenheit geraten. Auch gerne aufgeschrieben in Notizbüchern, die man dann 4 Monate später nochmal aufmacht. Also, ach, guck mal. Da stand ja, was ich vorhatte. Habe ich leider vergessen. Na gut, nächstes Jahr. Aber gerade diese Energie irgendwie umzuwandeln, ne, oder zu nutzen in Aktivität, das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Aspekt. Ne?
Total. Und diese Energie, die wir verspüren, das ist ja nichts anderes als Motivation. Ne?
Ja.
Aber Motivation ist ein scheues Reh. Also das ist so meine Erfahrung. Ich habe schon morgen erlebt, wo ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, boah, was ich heute alles fühle. Dann gehe ich Zähne putzen und danach ist die Motivation irgendwie weg. Dass ich denke, hä, hast du die jetzt gerade mit der Zahnpasta ausgespuckt? Also die ist sehr, sehr wankelmütig. Und dann braucht es, wenn die Motivation geht, dann kommt dahinter ein Platzhalter von einem Wort, was echt spaßbefreit klingt. Aber wir brauchen dann leider die Disziplin. Die ist nicht so wankelmütig wie die Motivation. Die kommt und geht. Die Disziplin, die bleibt im besten Fall. Nur, ich finde das Wort Disziplin, ich weiß nicht, was du ad hoc für Assoziationen mit diesem Wort in Verbindung bringst.
Professionelle Balletttänzerin. Ich damit in Verbindung.
Und auer Füße dann direkt auch, ne?
Und auer Füße und einfach so, ja, ich habe sofort das Bild von so Turnerinnen und Balletttänzerinnen. So Disziplin ist für mich so dieses Durchhalten, ja, ne? So dieses, ich habe das jetzt gar nicht in Abwandlung zu mir selber, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, bin mit ganz vielen Dingen sehr diszipliniert, mit sehr, sehr vielen Dingen auch nicht. Also das auch wankelmütig. Aber ja, im Grunde genommen ist es vielleicht aber auch ja nicht losgelöst voneinander zu sehen. Ne? Du sagst, danach kommt ein Platzhalter. Aber für mich, in meinem Kopf, ist es immer so miteinander verbunden. Halt immer nur in einem unterschiedlichen Schwerpunkt, weißt du?
Mhm.
Wenn das Ganze ein Kreis wäre dann und man sich so in der Mitte trifft, dann ist das eine halt mal weiter in der Mitte, das andere ist weiter oben rechts. Und es trifft sich halt selten so. Also die Motivation und die Disziplin, die sind selten auf Augenhöhe. So.
Ja, und das ist ja wunderbar. Das zeigt ja auch mal wieder, jeder Jack ist anders, ne? Jeder hat da einen anderen Zugang zu.
Was hast du denn, woran denkst du denn, wenn das Wort Disziplin fällt?
An sehr dünne Menschen, die wenig lächeln.
Guck, so hat jeder seine Assoziation. Auch interessant, schreibt uns mal, woran denkt ihr, wenn ihr an Disziplin denkt?
Ja.
Und ist es überhaupt erstrebenswert, immer so super diszipliniert zu sein? Also ich habe sogar, wie du auch gerade gesagt hast, hat das ja auch was Erschreckendes. Das hat ja auch was, was man eigentlich gar nicht sein möchte.
Ja, das meine ich. Es ist ja unsympathisch. Also,
ja, aber eigentlich ja nicht. Nee, also genau, eigentlich heißt es ja nur, übersetzt heißt es, komm mal klar und mach. So.
Disziplin also, ist für mich eigentlich, und so habe ich mir das wirklich neu zusammengesetzt, das Wort, das ständige dran arbeiten am eigenen, was will ich. Das ist für mich Disziplin. Aber da habe ich lange für gebraucht, um dieses Wort aus dieser unsympathischen Sache rauszubekommen. Willensstärke ist es vielleicht viel eher. Ja? Willensstärke klingt schöner.
Genau, so. Und jetzt habe ich das mal parallel gegoogelt, was es denn überhaupt in der Wortbedeutung heißt. Ne? Es gibt 1a und 1b. Das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln oder Ähnliches, das sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe in einer Gemeinschaft, ist die erste Bedeutung von Disziplin. Und die zweite Bedeutung ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen.
Siehst du?
Und ähnliche Worte sind Ordnung, Zucht, Beherrschtheit und Beherrschung.
Ordnung und Zucht. Also das ist ja noch schlimmer als Disziplin. Mhm.
Ja, und Selbstdisziplin ist quasi gleichzusetzen mit Selbstbeherrschung.
Ja, und das sind Adjektive, die würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Und dennoch glaube ich, dass ich mittlerweile eine erlernte, disziplinierte Frau in manchen Gebieten manchmal bin.
So, das werde ich nochmal nachhören und das wird unser Folgentitel. Vielen lieben Dank, Frau Staudinger. So, wir schließen ab. Worauf freust du dich in 2025 am meisten?
Oh, ich habe da leider seit Jahren die gleiche Antwort. Ich freue mich immer, wenn wir das Jahr alle gesund überleben. Punkt.
Ja, so sieht's aus.
Also alles andere ist für mich Bonus. Das ist uns dieses Jahr nicht so geglückt, wie ich das gerne gehabt hätte. Das gehört eben auch zum Leben dazu. Aber wir sitzen alle unterm Weihnachtsbaum. Und manchmal muss man sich das Wort gesund auch nochmal neu definieren.
So sieht's aus. Wir wünschen euch alles, alles Liebe, liebe HörerInnen, zum Weihnachtsfest und kommt gut rein ins neue Jahr.
Und wir danken euch für eure sehr, sehr treue Hörerschaft in diesem Jahr. Tschüss.
Tschüss.